Der Tag des Herrn kommt. Prophet Maleachi Kapitel 3, Vers 13 bis 24. Damit endet der Prophet Maleachi, damit endet die hebräische Bibel, das Alte Testament. Und dann kommt die Zeit von einem über 400-jährigen Schweigen Gottes, bis der Messias Jesus Christus erschienen ist. Und es geht in unserer Bibel dann weiter mit dem Matthäusevangelium, dem Stammbaum Jesu, der Geburt Jesu, dem Wirken Jesu und dem Sieg unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist vorausgesagt an vielen Stellen im Alten Testament und gerade auch im letzten Kapitel des Propheten Maleachi. Lassen wir uns überraschen, lesen wir einmal, was jetzt da steht, ab Vers 13 in Kapitel 3. Hier spricht Gott, der Herr: Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt: Was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt: Es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht, und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Heerscharen. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Soweit das Wort Gottes. Hier im Haus Sonnen, in Bad Heinach steht ja an der Wand auch dieser Vers aus Maleachi 3, Vers 20. Euch aber, der meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil oder auch Heilung unter ihren Flügeln. Heil und Heilung hängen ja oft zusammen, auch vom Sinn her. Denn wer das ewige Heil erfährt, der hat auch die Heilung für die Ewigkeit. Wenn auch nicht immer die physische Heilung, aber seine Seele wird heil. Nehmen wir das ewige Leben geschenkt. Und ich hoffe, wir gehören alle zu denen, die den Namen des Herrn fürchten, und denen wird dann die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ewiges Heil und Leben zuteil werden. Betrachten wir nun diese letzten Verse des Alten Testaments Schritt für Schritt und beginnen mit Vers 13. Hier steht etwas sehr Schlimmes. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Kann es sein, dass Menschen harte Worte gegen Gott ausstoßen? Ja, durchaus. Nicht nur durch Gotteslästerung, auch durch Anklagen Gottes. Warum? Warum geht es mir so schlecht? Du bist schuld. Du liebst mich nicht. Du lässt diese Krankheit zu. diese Einsamkeit, diese Arbeitslosigkeit, diese Insolvenz, auch jetzt in der Corona-Krise. Die einen werden Gott anklagen, wenn sie überhaupt dann mit ihm reden oder an ihn glauben sollten. Und die anderen, und hoffentlich gehören wir da alle dazu, werden uns zu Gott hinflüchten und sagen, Herr, jetzt brauchen wir noch mehr deine Hilfe als auch sonst. Wir sehen ja, es erfüllt sich, was in deinem Wort vorausgesagt ist. Und für mich ist eine Glaubensstärkung, dass ich sehe, dass das tatsächlich alles so kommt, was wir jahrelang in den Endzeitkonferenzen den Leuten gepredigt haben, vom Wort Gottes her. Es kommt tatsächlich, die Zeit wird härter, wird schlimmer, es spitzt sich jetzt wieder gerade jeden Tag zu, auch mit diesem Lockdown-Gefahr, Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Wer hätte das noch vor einem Jahr gedacht? Wie wird sich der Mensch verhalten angesichts dieser Lage? Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr, aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Also auch noch hintenrum gegen Gott, auch das gibt es, untereinander gegen dich geredet. Sie haben sich verbündet gegen ihn, einen Aufstand gemacht, so wie es auch in den Ideologien dieser Welt der Fall ist. Kommunismus, Nationalsozialismus, Feminismus, Genderismus, überall will man die Schöpfungsordnung Gottes, den Erlösungsplan Gottes zu Boden werfen, aber die Menschen werden damit scheitern. Alle diese Ideologien und noch viele andere werden zugrunde gehen. Sie verschwören sich gegen Gott, wie es in Psalm 2 steht, wollen einen Aufstand gegen ihn machen, aber Gott lacht über sie, lesen wir im Psalm 2. Aber hier nun klingt auch ein anderer Psalm an, in diesen Versen. Wenn es hier heißt, in Vers 14, ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen, die Stolzen, die Hochmütigen glücklich. Denn die, welche Gesetzlosigkeit, welche Sünde verüben, die stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, die kommen davon. Man kann auch sagen, dieser Klageruf auch mancher Gläubiger, warum geht es denn den Gottlosen so gut und wir müssen so viel leiden, Verspottung, Verfolgung, Krankheit, Tod. Meine Antwort lautet, wir leben in einer gefallenen Schöpfung und wir müssen alle einmal sterben. Und das Leid, die Krankheit, die Vergänglichkeit, das sind Vorstufen des Todes. Jeder Mensch muss dahin durch, außer die Generation, die entrückt wird. Nun, warum geht es den Gottlosen so gut? Wisst ihr, in welchem Psalm das auch ganz besonders ausführlich erklingt, dieser Klageschrei? Nein, das ist da. Psalm 73. 139, das ist der Psalm, du umgibst dich von allen Seiten. Psalm 73, ein Psalm Asafs, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzen sind, steht hier drüber. Und dann Vers 2, ich aber fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohl genährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Nun, das trifft sicher nicht auf alle gottlosen Menschen zu, aber oft sind es solche Reichen, die andere unterdrücken. Nicht alle Reichen sind böse. Ja, es gibt auch welche, die viel Gutes tun mit ihrem Geld und es wirklich teilen mit den Armen. Aber viel Ungerechtigkeit, ungerechter Reichtum, der dann ja diesen ein schönes irdisches Leben beschert und dabei vergessen sie Gott und auch die Bedürftigen. Dann heißt es weiter im Psalm 73, ihr Gesicht strotzt von Fett, sie bilden sich sehr viel ein, sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie, sie reden, als käme es vom Himmel, also ihr Wort hat Gewicht, was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen, hat denn der Höchste Kenntnis davon. Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Und dann betet der Psalmist, ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten, oder er klagt, ja, rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es war mir vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab, auf das Ende der Gottlosen schaute. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Dann einige Verse weiter, Vers 23, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und Vers 27 folgende, siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben, du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich, ich habe Gott den Herrn zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Bis ich auf ihr Ende schaute, die ewige Verdammnis und auch vorher schon oft Elend und Leid, das auch die Gottlosen auch auf Erden schon treffen kann. Nicht immer hält dieses äußerlich schöne Bild, dieses Wohlergehen bis zum Ende an. Wie viele Stars sind im Drogenelend verstorben und Einsamkeit, Neid, Diebstahl, alles was auch Gottlose erleben müssen, der Neid derer, die in ihren Besitz wollen, der Hass der eigenen Angehörigen oder die Erbschleicherei der Kinder und was es auch bei den Gottlosen alles gibt an vielen Nöten. Ja, es ist also nicht umsonst, dass man Gott dient. Wir werden das ewige Erbe beim Herrn empfangen, das kostbarer ist als alles Silber und Gold auf diesem vergänglichen Planeten. Darauf dürfen wir hoffen und das ist unser Trost. Wir müssen nicht neidisch sein auf die Gottlosen, auf die Reichen, auf die Mächtigen. Eher dürfen wir beten für sie, dass sie gerettet werden und dass sie auch die Not der Armen entdecken und dort helfen mit dem, was sie sich erworben haben, ob auf gerechtem oder ungerechtem Wege, das mag jetzt dahingestellt sein. Ja, und die Gewissensqualen, die sie haben über ungerechten Reichtum, den möchte ich auch nicht teilen, diese Qual. Dann ab Vers 16. Also hier steht ja übrigens auch die Gesetzlosigkeit, die sie verübt haben. Durch Gesetzlosigkeit stolz geworden. Das ist dann wirklich Sünde und trennt von Gott. Da hilft nur die Umkehr zum Herrn. Dann ab Vers 16. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Also auch die Gläubigen, Wiedergeborenen, die sprechen miteinander. Im Alten Bund die gläubigen Juden aus Israel, aber auch schon die Heiden, die den wirklichen Herrn, Schöpfer des Himmels und der Erde suchen und fürchten. Und auch im Neuen Bund, die wiedergeborenen Christen, besprechen sich miteinander. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hoch achten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Also wir sehen, Gott ist gerecht. Dieses scheinbare Glück der Gottlosen ist vergänglich. Die wahre Seligkeit ist denen bestimmt, die im Buch des Herrn geschrieben stehen. Und dieses Buch, das Gott geschrieben hat, das ist ja ein großes Geheimnis. Ich verstehe das so, dass es das Buch des Lebens ist, in das alle die eingeschrieben sind, die den Herrn lieben, ihm dienen, die seine Kinder sind. Schon im Alten Bund, aber auch im Neuen Bund. Dazu einige Bibelstellen. Die erste Stelle, die das uns deutlicher macht, ist 2. Mose 32, Vers 32. Im Zusammenhang mit dem Tanz um das goldene Kalb, wo das Volk Israel sich nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste am Horeb vor Gott schwer versündigt, indem sie sich ein goldenes Kalb gießen, nicht mehr mit Gottes Eingreifen rechnen, sich selber jetzt einen Gott machen wollen, ein etwas Sichtbares, Glänzendes, was man anfassen kann. Auch Aaron, der dann später, oder der Priester an sich sein sollte in dem Moment, der macht da auch mit, schrecklich, auch Aaron hat hier versagt. Und dann kommt Mose herab vom Berg der Offenbarung Gottes und dann lesen wir einmal ab Vers 30, 2. Mose 32 ab Vers 30. Und es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen. Und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, nachdem ja schon viele gerichtet waren und getötet waren wegen dieser Sünde, des Abfalls von Gott. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, denn sie haben sich goldene Götter gemacht. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Da sprach der Herr zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Also da gibt es ein Buch, in dem die Erlösten drinstehen, aber die, die gegen Gott sündigen, die können wieder getilgt werden aus diesem Buch. Sehr interessant. Manche sagen, man kann nicht abfallen vom Glauben. Das ist eine ganz klare Stelle, die beweist, auch ein Gläubiger kann aus dem Buch des Lebens wieder getilgt werden. Und da stehen wir nicht von Geburt drin, sondern wenn wir gläubig sind. Und wenn jemand abfällt, wird er wieder aus diesem Buch getilgt. Das ist kein Buch, wo man von Natur aus drin steht. Denn es ist ja das Buch des Lammes, des Lebens. Nur die Gläubigen sind da eingetragen. Das wird auch deutlicher aus anderen Stellen, Daniel 7, Vers 10, dass erscheint Gott auf dem Thron und der Menschensohn wird offenbart. Und dann heißt, das Gericht öffnete Bücher. Das ist aber nicht das Buch des Lebens, sondern das sind auch andere Bücher, in denen die Werke aller Menschen verzeichnet sind. Der Herr Jesus spricht in Lukas 10, Vers 20 davon, dass die Jünger nicht darüber glücklich sein sollen, dass sie Dämonen austreiben können, sondern wörtlich, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, die Namen der Gläubigen. Auch da ist von einer Inschrift die Rede. Ich verstehe darunter im Prinzip das Gedächtnis Gottes. Der weiß alle Werke der Menschen und auch die Namen derer, die wiedergeboren sind. Und dann am deutlichsten ist es in Offenbarung 20, 11 bis 15. Das ist das Gericht vor dem großen weißen Thron. Nach der Schlacht von Harmagedon und nach dem tausendjährigen Friedensreich auf Erden und dem letzten Aufstand von Gog und Magog. Da tritt dann auf das Endgericht vor dem großen weißen Thron Gottes und das lesen wir mal, weil das sind verschiedene Bücher und auch das Buch des Lebens oder auch das Buch des Lammes wird es genannt. Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Und wir sehen, die Heilige Schrift legt sich mit sich selber aus. Wir müssen immer den Zusammenhang der gesamtbiblischen Lehre berücksichtigen, damit wir nicht zu falschen Lehren kommen. Offenbarung 20 ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, das ist der Thron Gottes, und den, der darauf saß, Gott, der Herr, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Also der alte Himmel, die alte Erde, das wird abgebrochen, danach kommen ja neuer Himmel, neue Erde. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Das ist das Buch, aus dem Mose sich tilgen lassen wollte, damit nur das Volk gerettet wird. Aber das geht nicht. Jeder wird für seine eigene Sünde bestraft und für seinen eigenen Glauben belohnt und ist gerettet, wenn er den Herrn angenommen hat. Ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Das kann man sich so vorstellen, heute gibt es ja die Filmtechnik, dass praktisch alles aufgezeichnet ist, was wir getan, aber auch gedacht haben. In Gottes durchdringenden Augen, da wird alles offenbar. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich, also Scheol, gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet. In den Büchern steht eben unsere ganzen Sünden drin. Auch die gerechten Taten, aber schon eine Sünde scheidet uns von Gott. Deshalb brauchen wir die Erlösung durch das Blut des Lammes. Einzige Weg in den Himmel. Johannes 14, Vers 6. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das ist eine absolute, grundlegend wichtige Aussage. Sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Das heißt, keiner kann durch seine eigenen Werke gerettet werden, das ist die Voraussetzung, um das zu verstehen. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Die ewige Verdammnis aller dieser dämonischen Mächte, denn auch der Tod kann manchmal wie eine Person hier beschrieben werden, als dieser Satansengel oder Würgeengel und so weiter. Und der wird auch in den Feuersee geworfen, mit Satan dann und dem falschen Propheten und dem anderen Tier, dem Antichristen. Die sind schon vorher drin, schon vor dem tausendjährigen Reich gebunden. Ist Satan gebunden und die anderen sind schon gerichtet. So ist es bei der Schlacht von Armageddon. Und jetzt kommt wieder das Buch des Lebens. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es zeigt wieder, nur die Erlösten sind in diesem Buch des Lebens geschrieben. Jetzt kommen wir zurück zu Maleachi 3. Also nochmals, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Für die wurde das geschrieben, nicht für die Menschen allgemein. Das ist das Buch der Geretteten, das Buch des Lebens oder das Buch des Lammes. Ich denke, dass das keine verschiedenen Bücher sind. Die verschiedenen Bücher davon, das sind allgemein die Bücher, wo alle Werke von uns Menschen drinstehen. Aber das Buch des Lebens, des Lammes oder das Gedenkbuch der Erlösten, das ist das gleiche Buch, in dem eben die Geretteten vermerkt sind, weil sie an den einzig lebendigen Gott glauben und an seinen Sohn Jesus Christus, dann vom Neuen Testament her gesehen. Und auch rückwirkend für die Erlösten des Alten Bundes, Hebräerbrief Kapitel 11, die Wolke der Zeugen, auch des Alten Bundes, die mit uns erlöst und verherrlicht sind. Sie sind erlöst worden durch die Erwartung des Messias, die sie hatten, und wir, indem wir den Messias, der gekommen ist, in unser Herz aufgenommen haben. Vers 17, und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Hier kommt das Thema Erwählung und Eigentum des Herrn zur Sprache. Das Erwähnungsgeheimnis Gottes, über das ja viele Lehren zum Teil über die Bibel hinaus entwickelt wurden, vor allem im Calvinismus, das ist an sich gar nicht so schwer. Gott erwählt den, von dem er zuvor weiß, dass er ihn annehmen wird. Also dass der Mensch Gott in sein Herz aufnehmen wird. Der ist dann auch in Gottes Augen erwählt. Er wusste im Voraus, dass Jakob die Heilslinie weiterführen wird und dass Esau für ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht verkaufen wird. Das wusste Gott vorher. Deshalb hat er Jakob erwählt und nicht Esau. Das Vorauswissen Gottes. Gott wusste, dass Pharao sein Herz verstocken wird. Deshalb ist Pharao dahin gegeben worden. Gott weiß von dir im Voraus und von mir, dass wir ihn den Herrn Jesus ins Herz aufnehmen würden, deshalb gehören wir zu den Erwählten. Er weiß aber auch von anderen im Voraus, sie werden den Herrn Jesus ablehnen, deshalb gehören sie zu den Verworfenen. Und trotzdem hat jeder Mensch die Verantwortung, diese Entscheidung selber zu treffen. Wir können das Geheimnis nicht auflösen. Es ist Gottes Allwissenheit und des Menschen Verantwortlichkeit, die hier zusammenkommen. Lassen wir es einfach so stehen. Wir als Menschen sind aufgerufen, eine Entscheidung zu treffen für Jesus Christus. Gott weiß im Voraus, wer diese Entscheidung für oder gegen Jesus, je nachdem, treffen wird. Weil Gott Gott ist. Aber wir sind Menschen und es wird keiner unschuldig in die Hölle kommen, sondern nur die, die Jesus abgelehnt haben. Oder nicht auf den richtigen Messias gewartet haben und Götzendienst gemacht im Alten Testament. Also, wenn wir zu Jesus Christus gehören, vom neuen Bund jetzt her gesehen, dann sind wir Gottes auserwähltes Eigentum und wir werden verschont am Tag des Gerichts, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient, der nicht nur als Sohn auftritt und Ansprüche stellt, sondern dem Herrn wirklich von Herzen dient. Darum geht es. Die Nachfolge ist wichtig. Nicht einfach nur sagen, ich bin Christ, aber ich bringe überhaupt keine Frucht des Geistes, keine Werke des Glaubens hervor. Jakobusbrief Kapitel 2 steht ja geschrieben, Glaube ohne Werke ist tot. Gott möchte Söhne und Töchter, die ihm von Herzen dienen und nachfolgen. Nicht als Leistungsdruck oder Werkgerechtigkeit, sondern als Selbstverständlichkeit der Erlösten, die dem Herrn praktisch von Herzen nachfolgen möchten. Vers 18, Maleachi 3, 18. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Auch hier ist ein Psalm, und natürlich auch mehrere, aber vor allem ein Psalm besonders wichtig. Und zwar ist es der Psalm 1, der illustriert das auf wunderbar eindrückliche Weise. Und da steht nicht ohne Grund als erster Psalm im Psalter geschrieben, weil der nämlich deutlich macht wieder, es gibt Gottlose und es gibt Gerechte. Nicht Selbstgerechte, sondern solche, die durch Gott gerechtfertigt und gereinigt und geheiligt sind. Psalm 1 lesen wir einmal, der ist kurz. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Das ist das Thema auch für den ganzen Psalter. Man kann auch sagen, auch das Buch der Sprüche, immer wieder die Weisen und die Toren werden gegenübergestellt. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Ich hoffe und bete, dass wir, die wir hier sind, doch alle auf der Seite der Weisen und der Gerechten, Geretteten stehen und nicht auf der Seite der Gottlosen, der Spötter und der Toren. Das ist dieser Unterschied, der auch hier bei Malachi betont wird, dieser Unterschied zwischen Gerechten und Gottlosen oder Gesetzlosen, wie es auch gesagt wird. Denn solche, die ohne das Gebot Gottes leben, die einfach selber definieren wollen, was Liebe ist, was neuzeitlicher Gottesdienst ist, modernistischer Zeitgeist und so weiter, die bestehen nicht im Gericht. Und jetzt der letzte Abschnitt im Propheten Malachi, ab Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Das ist das vollkommene Gericht über die Gottlosen. Die werden nicht mehr aufbegehren können, sondern auch ihre Wurzel wird beseitigt. Sie werden keine Gemeinschaft mit dem Herrn haben im Himmelreich. Und dann, ab Vers 20, euch aber, ist wieder der Kontrast jetzt, ist wieder die Gläubigen, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet rauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen. An dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr, der Herrscher. Nun, ich selber sehe in diesen Versen schon einen Vorausblick auf das Weltgericht, haben wir ja schon gehört, aber auch auf das himmlische Jerusalem, auf den neuen Himmel, die neue Erde. Denn es gibt hier viele Parallelen. Zwar ist die Rede hier von der Sonne und so weiter, aber wir verstehen das besser, wenn wir einmal aufschlagen, Offenbarung 21 und 22, ganz am Ende der Bibel. Und sehr interessant, dass auch hier das Alte Testament diesen Vorausblick hat auf die Vollendung im neuen Himmel und der neuen Erde. Es ist vielleicht nicht so deutlich zu erkennen wie bei der Offenbarung am Schluss, da ist ja noch mehr offenbart im neuen Bund, aber es klingt auch hier schon an in den letzten Versen des Alten Testaments. Eine wunderbare Parallele zur Offenbarung 21 und 22. Wir haben also gehört von einer Sonne der Gerechtigkeit und der Heilung, die geschehen wird. Und jetzt lesen wir mal Offenbarung 21 und 22. Und zwar 21 ab Vers 22 und 22 bis Vers 5. Also diese ganzen Verse im Zusammenhang. Offenbarung 21 ab Vers 22. Das ist die himmlische Stadt, das himmlische Jerusalem mit den Perlentoren und wunderbar wie Glas und Licht und hell und einfach wunderschön. Und dann heißt es, und einen Tempel sah ich nicht in ihr, in dieser himmlischen Stadt. Denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Gott, der Vater und das Lamm, Jesus, werden immer nebeneinander gesehen. Das Lamm zur Rechten des Vaters und um den Thron Gottes, die sieben Geister Gottes, praktisch die Zusammenfassung der Eigenschaften des Heiligen Geistes in siebenfacher Entfaltung, so nachzulesen in Offenbarung 4 und 5. Und weiter. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und wenn wir jetzt bei Malachi 3, Vers 20 gehört haben, von der Sonne der Gerechtigkeit, die aufgehen wird, dann ist das, denke ich, wahrscheinlich Gott selber, ja, dieses Licht und die Leuchte des Lamm, was hier aufgeht. Gott selber wird leuchten. Es braucht keine physische Sonne mehr, wie wir sie jetzt hier sehen, die uns ja auch verbrennen kann, die uns auch Schaden zufügen kann, sondern diese Sonne der Gerechtigkeit, die wird nur gut sein, nicht zerstörerisch, sondern praktisch nur lebensspendend, ewiges Leben spendend. Und das ist Gott selber und das Lamm. Gott selber spendet das ewige Leben durch seinen Sohn Jesus Christus, der die Sünde überwunden hat, denn der Sold der Sünde ist der Tod. Und das ist überwunden durch Jesus Christus. Deshalb ist das Lamm so wichtig, dass es immer betont wird. Nicht irgendwie Allah und so, sondern Gott hat einen Sohn, nämlich das Lamm, das als Opferlamm für uns gestorben ist. Und dann wird es noch deutlicher beschrieben. Offenbarung 21, ab Vers 23. Das haben wir ja schon gehört, Vers 24. Und die Nationen, manche übersetzen ja Heidenvölker, aber das ist missverständlich, Heiden werden da nicht sein. Es geht um die Nationen, als aus allen Völkern die Geretteten, das ist gemeint hier, Ethnoi. Und die Nationen, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen. Und jetzt kommt es wieder im Buch des Lebens des Lammes. Haben wir wieder den Zusammenhang. Nur die Gläubigen. Die anderen werden am Ort ewiger Verdammnis sein. Die können nicht hinein in die himmlische Stadt. Und dann, Offenbarung 22, das letzte Kapitel des Neuen Testaments, hier als Parallele zum letzten Kapitel des Alten Testaments, Malachi 3. Offenbarung 22, ab Vers 1. Und das ist so wunderbar, dass man immer zu Tränen gerührt, wenn man das liest. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Und des Lammes, wieder, ja. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Jetzt seht ihr, warum ich das jetzt gelesen habe. Denn genau das kommt auch in Malachi 3, Vers 20 vor. Die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen, das ewige Licht Gottes, und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Ewige Gesundheit, ewiges Heil und ewige Heilung. Keine Krankheit, kein Tod, kein Geschrei, kein Schmerz mehr, so wie es in Offenbarung 21 auch steht. Und es wird keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen, sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein Einblick in das Reich Gottes, in die Ewigkeit. Die Gesetzlosen werden dort nicht sein, sondern wie es in Malachi 3, Vers 21 steht, die werden praktisch, das ist hier sicherlich symbolisch gemeint, zertreten sein wie Asche unter den Fußsohlen. Das deutet auf die himmlische, auf die höllische Verdammnis hin. Aber ich denke nicht, dass wir dann wirklich noch einen Kontakt mit diesen haben. Die sind einfach ausgeschlossen vom Himmel. So wie praktisch Asche unter den Füßen, weit weg am Ort ewigen Feuers. Und jetzt kommen noch wichtige und geheimnisvolle Verse, die aber nicht unverständlich sind, sondern wichtig sind, nämlich für das Kommen des Herrn Jesus Christus und denen, die seiner Wiederkunft den Weg bereiten. Ich habe ja gesagt, Prophetie erfüllt sich mehrfach. Es gibt ein erstes Kommen Jesu Christi im Stall von Bethlehem, wo er kam, um die Schuldfrage zu lösen, indem er am Kreuz auf Golgatha sein heiliges Blut vergossen hat für dich und für mich, um uns zu retten von der ewigen Sünde und Verlorenheit. Es gibt aber auch ein zweites Kommen Jesu Christi für seine Gemeinde, sie zu sich zu nehmen und dann auch sein tausendjähriges Friedensreich nach der Schlacht von Harmagedon auf der Erde aufzurichten. Noch nicht im himmlischen Jerusalem, sondern noch auf der gereinigten Erde, wo dann 7 Jahre die Waffen verbrannt werden, wie es bei Hesekiel steht. Und jetzt diese letzten Verse des Alten Testaments. Interessant, dass hier Mose und Elia namentlich genannt sind. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe, also bevor der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Damit kann nur der Gerichtstag gemeint sein, also das zweite Kommen Christi mit der Schlacht von Harmagedon und dem Sieg über alle antichristlichen Mächte. Und er, nämlich, ja, damit ist wahrscheinlich Elia, aber auch der Herr selber gemeint, er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. An sich ein seltsames und wenig erbauliches Ende, und doch ist es erbaulich, es steht zwar der Bann am Ende, aber der Bann, der nicht mehr kommen wird, weil jetzt das Heil sich ausbreitet. Nun, Mose und Elia werden hier auftreten, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Es soll wieder das, was Mose verkündet hat, nämlich die Ordnung Gottes, wichtig sein, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, 1. Korinther 14. Es wird immer wieder gesagt, Liebe, 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 aber die Liebe ist konkret, sie tut dem Nächsten nichts Böses, und Gott hat seine Gebote geschenkt, um unser Leben zu ordnen, etwa die 10 Gebote und die Bergpredigt, damit nicht Chaos entsteht. Im Römerbrief 6, Kapitel 6 steht, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Es wurde in Jesus Christus erfüllt, es bildet einen Zaun gegen die Sünde, und die moralischen Gesetze Gottes, sie gelten nach wie vor. Sünde ist nach wie vor Sünde. Was nicht mehr gilt für uns, sind etwa die Tempelgesetze, die zeremonialen Gesetze, weil der Tempel nicht mehr steht. Denn Jesus Christus ist jetzt der, der das alles erfüllt hat, als der Vorhang von oben nach unten, wohlbemerkt, durch Gott, von oben nach unten entzwei zerriss. Da wurde der Zugang ins Allerheiligste frei. Und jetzt haben wir Zugang zu Gott im Gebet, wo zwei oder drei versammelt sind, so sagt der Herr, bin ich mitten unter ihnen. Aber sonst, was im Alten Testament als böse bezeichnet wird, zum Beispiel Ehebruch, Unzucht, Homosexualität, Diebstahl, alle diese Dinge, das ist nach wie vor falsch. Das heißt nicht, dass das jetzt plötzlich alles gut sei. Ja? Also das Gesetz Moses in diesem Sinne gilt nach wie vor, wenn auch im Neuen Bund nicht mehr die Todesstrafe, etwa der Steinigung, ausgeübt wird. Nun, das wollen wir einfach auch ganz nüchtern feststellen. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzung und Rechte. Er hat Israel befohlen, an erster Stelle für Israel, die ganze theokratische Struktur. Heute leben wir nicht in einer Theokratie, das wissen wir, in einer Demokratie, wobei das manche auch bezweifeln inzwischen. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Trotzdem sollten wir als Christen immer wieder das Wort Gottes in seinen guten Geboten auch ernst nehmen und verteidigen gegen eine immer gottloser und gesetzloser werdende Umwelt und auch selber an dieser Gesetzlosigkeit nicht teilhaben, uns davon fernhalten. Nicht in die Gesetzlichkeit fallen, aber schon gar nicht in die Gesetzlosigkeit. Von beiden Extremen müssen wir uns hüten, sondern die Liebe Christi wird konkret, indem wir nicht stehlen, nicht lügen, nicht Ehe brechen, keinen Betrug verüben und so weiter. Das ist ganz klar. Das ist uns auch ins Gewissen geschrieben, sogar den Heiden, die in gewissem Sinne auch heute noch unterscheiden können, was gut und böse ist. Dafür steht Mose. Mose, das Gesetz Moses wird hier genannt, und dann aber auch der Prophet Elia. Mose praktisch als Vertreter für die Tora und das Gesetz Gottes, Elia als der größte der Propheten, obwohl auch Mose auch ein Prophet war natürlich. Und sie beide sind wieder wichtig, bevor der furchtbare Tag des Herrn kommt. Und jetzt frage ich mal euch, wo kommen denn Mose und Elia vor im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu Christi? Nun, zunächst einmal beim Berg der Verklärung erscheinen gerade Mose und Elia. Aber ganz wichtig, die zwei Zeugen. Zwei Zeugen. Auch ein wichtiges, interessantes Thema in meiner Auslegung der Offenbarung. Bin ich da jetzt ausführlicher eingegangen. Hier kann ich das jetzt nur kurz mit uns betrachten, auch aus Zeitgründen. In Offenbarung 11, dieses wichtige Kapitel. Und warum ich persönlich überzeugt bin, dass Mose und Elia hier auch gemeint sein können, weil sie genau die Wunder tun, die auch Mose und Elia vollbracht haben. Aber es gibt noch weitere, die als die zwei Zeugen sich neu verkörpern in Prophetengestalten der Endzeit. Zum Beispiel Zerubbabel und Jeschua, etwa beim Propheten Sahaja, die praktisch als die zwei Ölbäume dort auch bezeichnet werden, durch die der Heilige Geist wirkt. Öl steht immer wieder für das Wirken des Heiligen Geistes. Lesen wir einmal aus Offenbarung 11, jetzt nicht alles, aber ab Vers 3. Da spricht der Herr, ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden 1260 Tage lang. Also während dieser Zeit des Antichristen. Bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Seht ihr, diese Vollmacht hat Gott auch dem Propheten Elia gegeben, zur Zeit von Ahab und Isabel. Können wir mal in den Königebüchern nachlesen. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Wer hatte diese Vollmacht bekommen? Mose. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, also der Antichrist, mit ihnen, oder der falsche Prophet, ja, genau. Das sind ja, das eine kommt aus dem Meer, das andere aus der Tiefe, also hier ist der falsche Prophet, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Das lässt Gott zu in diesem Moment. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinne Sodom und Gomorra und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Also dadurch, was ganz klar ist, ist Jerusalem gemeint. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang. Auch wichtig, diese Zeit, ja, so wie die Kreuzigung und der Tod Jesu im Grab, bis er auferstand. Oder auch diese Zeit, also am dritten Tag ist er aufgestanden, aber hier 3,5 Tage lang. Und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken, werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gewählt hatten, die auf der Erde wohnen. Geschenke haben sich dann damals auch Herodes und Pilatus gemacht, als der Jesus gekreuzigt wurde, und haben sich da getroffen und versöhnt. Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben und der 10. Teil der Stadt fiel und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Sehr interessant, wenn hier zwei Propheten auftreten vor der Wiederkunft Jesu, einerseits in der Fortsetzung von Jeschua und Zerubabel, also die zwei Ölbäume, und gleichzeitig auch in der Macht von Mose und Elia. Man kann jetzt spekulieren, ob es wirklich Mose und Elia sind oder Propheten in ihrer Kraft. Auch bezüglich Elia wird ja viel spekuliert. Ich möchte dazu erstmal Folgendes zitieren, was John MacArthur dazu schreibt, und dann habe ich auch selber etwas wegen Elia hier verfasst. John MacArthur schreibt in der Fußnote, in der Studienbibel, zum Gaser Studienbibel zur Offenbarung 11, Verse 5 und 6, Folgendes, auf Seite 1933 seiner Studienbibel. Ich zitiere, es ist zwar unmöglich, dogmatische Aussagen über die Identität dieser beiden Zeugen zu treffen, doch mehrere Beobachtungen legen nahe, dass es sich um Mose und Elia handeln könnte. Erstens, wie Mose schlagen sie die Erde mit Plagen und wie Elia haben sie die Macht, den Regen zurückzuhalten. Zweitens, die jüdische Überlieferung erwartete, dass in der Zukunft sowohl Mose wiederkommen würde, vergleiche 5. Mose 18, 15 bis 18, als auch Elia, vergleiche Maleachi 3, Vers 23 und 24, die Stelle, die wir gerade betrachten. Und vergleiche auch Johannes 1, Vers 21. Drittens, Mose und Elia erschienen bei der Verklärung Jesu, die eine Vorausschau war auf Christi Wiederkunft. Viertens, sowohl Mose als auch Elia forderten mit Hilfe übernatürlicher Mittel zur Buße auf. Fünftens, Elia wurde lebendig in den Himmel entrückt und Mose wurde von Gott an einem unbekannten Ort begraben. Und sechstens, die Dürre, die die zwei Zeugen erwirken, ist genauso lang, 3,5 Jahre, vergleiche Vers 3, wie die Dürre, die Elia herabrief, Jakobus 5, Vers 17. Sehr interessante Zusammenhänge. Also ob die jetzt wirklich in Persona wiederkommen oder Propheten in ihrer Kraft. Das müssen wir offen lassen. Was Elia angeht, ist sehr interessant, was der Zusammenhang zwischen Johannes der Täufer und dem Elia des Alten Testamentes ist. Und zwar, Elia ist ja nicht verstorben, sondern wurde in den Himmel entrückt. Deshalb war eine ganz besondere Erwartung seiner Wiederkunft auch im Judentum verbunden. In 2. Könige 2, Vers 11 wird das beschrieben, wie er mit feurigem Wagen in den Himmel geholt wurde. Und nach Lukas 1, Vers 17 wird Johannes der Täufer in Geist und Kraft des Elia vor dem Herrn hergehen. Das deutet auf die Ausrüstung mit einer besonderen prophetischen Vollmacht hin, aber nicht unbedingt auf eine Wesensidentität von Johannes dem Täufer mit Elia. Johannes der Täufer selber hat in Johannes 1, Vers 21 es ausdrücklich abgelehnt, Elias in einer Verkörperung zu sein, sondern nur in dieser Funktion und Kraft des Elia. Und der wiederkommende Elia am Ende wird womöglich auch eben in dieser Kraft und Funktion des Elia auftreten. Wir wissen es nicht. Gott kann es auch ermöglichen, dass die wiederkommen praktisch, weil sie ja auch im Himmel sind. Aber wohl eher, ist meine Vermutung, sind es wirklich zwei Propheten, die eben genau diese Funktion weiterführen, die die alttestamentlichen Propheten Mose und Elia dargestellt haben. So viel dazu. Ist nicht ganz einfach, dieses Thema, aber auf jeden Fall haben diese zwei Gestalten, Mose und Elia, eine ganz besondere prophetische Bedeutung, auch beim ersten Kommen Jesu und auch beim zweiten Kommen, bei der Wiederkunft des Herrn zum Weltgericht. Ja, jetzt muss ich langsam zum Ende kommen. Die Ersten werden auch schon heimfahren bald. Tut uns leid, dass ihr schon gehen müsst, aber es ist die letzte Veranstaltung jetzt unserer Bibeltage. Ja, dann kommt noch der Vers 24, der letzte Vers des Alten Testaments. Malachi 3, Vers 24. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Das ist auch so geheimnisvoll. Was heißt das? Als der Herr Jesus auf die Erde kam, sagte er in Matthäus 10, 34 bis 36, dass er nicht gekommen ist, Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert, dass praktisch im eigenen Haus man sogar gegeneinander sein muss, je nachdem, ob der eine den Herrn Jesus ins Herz aufgenommen hat und der andere nicht. Also diese Entzweiung, die wir auch heute erleben, bis in Familien hinein, wo die einen wirklich gerettet, wiedergeboren sind und die anderen nicht oder noch nicht. Und wo dann der Geist der Welt durch solche Menschen auch wirkt, wo man immer wieder sich dann auch zurückziehen muss ein Stück weit, aber auch beten sollte. Oft sind es die Kinder, manchmal auch die Eltern oder Geschwister, die noch nicht gläubig sind, dass wir auch da nicht nachlassen im Gebet. Das gilt uns ja allen. Und wunderbar, wenn die Kinder schon früh den Herrn aufgenommen haben. Auch das ist immer wieder eine Freude, wenn man das erleben darf. Und hier aber, wenn dieser Tag des Herrn kommt, es ist nicht ganz klar, wer das zuwenden wird. Entweder der Herr selber oder eben durch seinen Propheten Elia, ist auch egal, jedenfalls Gott wird es tun, dass das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder den Vätern zugewandt wird. Es wird ja auch, wenn man mal so sagen will, der Generationenkonflikt aufgehoben sein, die Entzweiung. Alle werden eins sein im Herrn, weil eben die Geretteten dann zusammen sein werden im himmlischen Jerusalem. Und dann wird das Land nicht mehr mit dem Bann geschlagen, es wird erneuert sein, es wird die ewige Freude und Seligkeit dann erreicht sein. In Offenbarung 19 wird ja die Schlacht von Harmagedon beschrieben. Das könnt ihr gerne mal in Ruhe nachlesen. Das ist jetzt wahrscheinlich aus Zeitgründen weg. Also ich schau mal. Da wird ja geschrieben, dass der Himmel geöffnet ist, ein weißes Pferd erscheint. Das ist der Herr Jesus. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Er trägt viele Kronen, nicht nur eine Corona wie der Antichrist in Offenbarung 5 oder 6 beim ersten apokalyptischen Reiter. Krone heißt ja Corona, ja, das ist zufällig im lateinischen Griechisch Stephanos. Und er trägt darauf einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Sein Name heißt das Wort Gottes. Und er wird wiederkommen und diese Tiere der antichristlichen Herrschaft richten. Die werden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. 1000 Jahre später dann, wenn man das jetzt mal wörtlich nehmen sollte, was ja einfach offen bleiben muss, ob dieses tausendjährige Reich wirklich 1000 Jahre im strengen Sinne sind oder ein Zeitraum der Vollkommenheit 10 mal 10 mal 10. Es mag dahingestellt sein, aber es wird eine wunderbare Zeit sein, wo Satan gebunden ist. Und danach wird auch Satan in den Feuersee geworfen. Und danach, da war ja die letzte Schlacht von Gog und Magog, wo nochmal geprüft wurde, wer Jesus die Treue hält. Dann das Weltgericht und dann neuer Himmel, neue Erde. Die Wiederkunft Jesu, ich hoffe, wir erwarten sie in Freudigkeit, dass wir bereit sind, wenn der Herr uns zu sich nimmt, seine Gemeinde zu sich nimmt. Viele Christen, auch ich, erwarten das vor dem Allgemeinen, vor der Schlacht von Harmageddon noch. Ob es jetzt vor, während oder nach der Trübsal ist, darüber wollen wir nicht streiten. Wichtig ist, dass wir alle Zeit bereit sind, dem Herrn zu begegnen und dass wir auch auf jeden Fall wachsam sind, damit wir kein Mahlzeichen des Tieres annehmen. Beides sollten wir ganz streng beachten. Ich schließe mit zwei Gedichten, die ich mal geschrieben habe über die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Die möchte ich euch abschließend vortragen. Wenn keiner damit rechnet, wird er kommen. So plötzlich wie ein Dieb in dunkler Nacht, sind wir dann auf sein Kommen vorbereitet und haben wir für ihn gewacht? Vielleicht in 30 Jahren, vielleicht heute, nicht einer weiß die Stunde, weiß die Zeit, doch eines ist ganz sicher, er wird kommen, so halten wir das Öl bereit. Jetzt gibt es viele Kriege, Katastrophen, doch alles das beendet unser Herr. So lasst uns fröhlich hier schon für ihn wirken, und alles tun zu seiner Ehre. Ja, das war das eine Gedicht. Und das andere ist praktisch ein Gebet. Jesus, wenn du wiederkommst, wird dich jeder sehen. Dann wird auch der Zweifler wach und bleibt staunend stehen. Wer dich hier verleugnet hat, den kennst du dann nicht. Doch wer fest zu dir sich hält, folgt dir nach ins Licht. Jesus, wenn du wiederkommst, dann kommst du mit Macht, wie der Blitz vom Himmel fährt in die schwarze Nacht. Und die Toten stehen auf, treten vor den Thron. Wer im Buch des Lebens steht, der hat ewigen Lohn. Ja, Herr Jesus, komme bald, diese Welt vergeht. Stelle über Hass und Krieg deine Majestät. Keine Krankheit wird mehr sein. Keiner mehr, der weint, wenn dein Volk in Frieden lebt, ganz mit dir vereint. Amen.